Es gibt merkwürdige und rätselhafte Geschichten in der Bibel. Eine von diesen rätselhaften Geschichten finden wir in den Osterberichten. Ich habe sie überschrieben mit Grillen mit Jesus. Mag vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber irgendwie ist diese Geschichte auch komisch und zugleich aber auch faszinierend und gegrillt wird auch. Diese Geschichte, diese Ostergeschichte ist so anders, die unterscheidet sich so sehr von diesen üblichen Osterberichten, dass irgendwie merkwürdig ist. Und merkwürdig ist auch, dass sie eigentlich so irgendwie drangehängt ist. Das klingt wie ein Nachtrag. Im Johannesevangelium Kapitel 21 kommt sozusagen nochmal so ein Nachtrag. Vorher steht, also unmittelbar vor dieser Geschichte, steht das Schlusswort von Johannes. Da heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist das Schlusswort des Johannesevangeliums. Und dann kommt ein Nachtrag. Und nach diesem Nachtrag kommt wieder ein Schlusswort. Und dieses Schlusswort klingt anders, nämlich so, als wenn es von den Herausgebern des Buches geschrieben wurde und nicht von Johannes selbst. Diese Herausgeber schreiben dann, und das ist der Jünger, also von dem in diesem Buch berichtet wird, das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt und dies geschrieben hat. Und wir wissen, also wir, die Herausgeber, wissen, dass sein Zeugnis wahr ist, also dass das richtig, dass das stimmt, was er da geschrieben hat. Und dann auch wieder, und es gibt noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, die jetzt aber nicht in diesem Buch drinstehen, weil es einfach viel zu viele sind. Ja, Frage, warum hat also Johannes diese Geschichte nicht in seinen Bericht mit aufgenommen? Diese Geschichte stammt von ihm, definitiv. Also kennt man am Stil, er schreibt über sich in der dritten Person und er war Augenzeuge in dieser Geschichte. Und warum war es jetzt aber den Herausgebern so wichtig, dass diese merkwürdige Geschichte doch noch drangehängt wird an das Johannesevangelium? Und damit die Frage, warum sollen wir heute das kennen? Denn das ist letztlich Sinn und Zweck. Die haben das ja nicht einfach aufgeschrieben, um ein Buch rauszugeben, sondern sie wollten, dass wir diese Geschichten kennen. Warum also ist es so wichtig, dass wir diese komische Geschichte kennen? Es gibt keine eindeutige Antwort, kann ich vorweg sagen. Man kann nur vermuten, aber vielleicht kommen wir ja selber drauf, indem wir diese Geschichte jetzt betrachten. Eine Geschichte mit vielen interessanten Details. Ich lese jetzt diese Geschichte und lade euch ein, nicht zum Mitlesen, das verwirrt immer so ein bisschen, weil es so eine lange Geschichte ist, sondern diese Geschichte vor euren inneren Augen mal ablaufen zu lassen. Und unseren syrischen Freunden habe ich den Text in Arabisch hier hinten hingelegt. Ihr dürft das gerne in Arabisch mitlesen. Johannes 21, ich lade euch ein, diese Geschichte vor eurem inneren Auge zu betrachten. Später offenbarte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Simon Petrus, Thomas, der Didymus genannt wird, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus, sowie zwei weitere Jünger waren dort am See beieinander. Simon Petrus sagte zu den anderen, ich gehe fischen. Sie antworteten ihm, wir kommen mit. Sie gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Tag geworden war, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie, Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders liebte, das ist dieser Johannes, sagte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, warf er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er trug nämlich nur ein Hemd, dann sprang er ins Wasser. Die anderen Jünger folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 90 Meter. Als sie an Land kamen, sahen sie dort ein Holzkohlefeuer brennen. Darauf brieten Fische und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen, bringt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Ufer und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, genau 153 Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, es gibt Frühstück. Keiner der Jünger wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass es der Herr war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er vom Tod auferstanden war. Ja, merkwürdige Geschichte. Ich glaube, der Schlüssel zum Verständnis dieser Geschichte liegt darin, dass es sich um einen Nachtrag handelt. Diese Geschichte ist also deutlich abgesetzt von den übrigen Osterberichten. Und das, denke ich, muss eine Bedeutung haben. Sie ist eingeleitet mit diesen Worten, nach diesem offenbarte sich Jesus wieder den Jüngern am See Tiberias, besser bekannt als Genezareth. Er offenbarte sich aber so. Es ist also eine Offenbarung, sagt der Text. Jesus offenbarte sich und zwar genau so. Und das ist auch wichtig, darauf zu achten. Ja, wie offenbart er sich denn? Jesus will damit zeigen, wie er ist. Darauf müssen wir achten in dieser Geschichte. Und dann wird betont, dass es nach diesen Ereignissen rund um Ostern war. Es war also nicht in Jerusalem, nicht in dieser besonderen Situation. Sie waren ja zum Passafest eigentlich nach Jerusalem gekommen und dann hat sich das alles überschlagen mit der Kreuzigung, mit der Auferstehung. Und jetzt war das Fest vorbei und was sollten sie noch in Jerusalem? Sie stammten aus Galiläa, also waren sie wieder zurück in ihrem Alltag. Man könnte sagen, Ostern ist vorbei, der Alltag hat die Jünger wieder. Und von Auferstehungsstimmung hat man irgendwie wenig gemerkt bei diesen Jüngern. Jesus ist auferstanden. Ja, aber das Leben geht irgendwie weiter. Kenne ich auch. Jesus ist auferstanden. Stimmt, aber Leben geht irgendwie weiter. Er muss auf Arbeit gehen und alles so weiter. Jesus ist auferstanden und lebt, aber er hat anscheinend das Leben der Jünger jetzt nicht sonderlich beeinflusst. Und da stellt sich mir auch die Frage, was heißt das eigentlich für mich, dass Jesus auferstanden ist und lebt? Dass ich nicht nur sonntags oder an Ostern dran denke, sondern... Und nicht nur Ewigkeitshoffnung, dass ich denke, naja, okay, wenn ich irgendwann mal sterbe, ich bin mit Jesus verbunden, dann werde ich auch bei ihm sein. Aber was hat das mit meinem Alltag zu tun? Und das, glaube ich, ist das Thema dieser Geschichte. Jesus offenbart sich hier im Alltag, nicht mehr in Jerusalem. Und das Schlusswort markiert eben diesen deutlichen Übergang von diesen Ostergeschichten zum Alltag hin. Zunächst heißt es eben, dieses Schlusswort heißt, diese Zeichen, die Jesus getan hat, sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also bis Kapitel 20 soll Glaube geweckt werden. Und dann in Kapitel 21 geht es darum, ja, wie wird jetzt eigentlich dieser Glaube, wie kann man diesen Glauben im Alltag erleben? Wie wird Jesus im Alltag offenbart? Und ich glaube, wir haben hier einen Übergang in eine neue Zeit, in eine Zeit, die bis zu uns hineinreicht, in die Zeit eben nach der Auferstehung, wie Jesus sich seinen Jüngern heute noch offenbart. Natürlich nicht so, dass wir ihn jetzt mit ihm grillen oder so. Nicht sichtbar, aber doch auf diese Art und Weise. Und da sind wir schon beim ersten Detail in dieser Geschichte. Die Jünger haben Jesus zunächst nicht erkannt. Gut, 90 Meter vom Ufer, Morgendämmerung, da sieht man auch nicht sofort, wer das ist. Also ungefähr so lang wie ein Fußballfeld, muss man sich das vorstellen, waren die da von Jesus entfernt. Und da stand also diese Gestalt am Ufer. Sie haben Jesus nicht erkannt. Das kenne ich auch. Ich nehme Jesus in meinem Alltag nicht so wahr. Aber diese Geschichte will zeigen, der Jesus, der ist nicht nur was für Festtage, für Sonntage im Gottesdienst. Jesus erscheint im Alltag. Das will Jesus damit sagen. Und er erscheint genau dort, wo Menschen frustriert sind. 7 Jünger sind wieder zurück in ihrer Heimat am See Tiberias. Jesus hat ausdrücklich gesagt, sie sollen nach Galiläa gehen. Er wolle sich ihnen dort zeigen. Da wird davon auch von berichtet, dass er sich dann auf einen Berg offenbart hat. Und da waren viele Jünger, vielleicht über 500 waren dort, so heißt es später. Aber das ist nicht diese Offenbarung hier. Und da haben sie eben drauf gewartet, dass er in Galiläa sie sammelt. Jetzt saßen sie nicht einfach rum, sondern haben gedacht, ja, irgendwie von was müssen wir leben? Also tut man, was man gelernt hat, Fische fangen und nachher auf dem Markt verkaufen. So stiegen sie in das Boot und wollten in der Nacht Fische fangen, weil man halt nachts gefangen hat. In jener Nacht, heißt es, fingen sie nichts. Und im Morgengrauen ruderten sie dann an das Ufer. Eine ganze Nachtschicht umsonst gearbeitet. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Kennt ihr das auch? Am Anfang meiner Dienstzeit, da habe ich nicht so oft predigen müssen als CVM-Sekretär. Da war ich nicht so drin und da habe ich eine Predigt vorbereitet und das ging bis spät in die Nacht. Meine, heute dauert es auch noch lang, aber damals hat es richtig, richtig lang gedauert. Es lief sowas von zäh und dann nach vielen, vielen Stunden, es war wirklich schon spät in der Nacht, ging schon auf morgen hin, war ich dann doch endlich fertig und ich war auch total fertig. Und dann, ich kann mir es nicht erklären, wie es passiert ist, irgendwie mit der Maus falsch geklickt und die Predigt war weg. Kennt ihr das Gefühl, wenn man dann so langsam realisiert, das ist wirklich weg? Zunächst denkt man ja, naja, die ist irgendwo noch gespeichert oder findest du schon wieder. Und dann, wenn man sucht und nichts findet, kriecht so langsam dieser schreckliche Gedanke mit so warmen und kalten Wallungen durch den Körper und man realisiert, nein, die ist wirklich ganz weg. Eine ganze Nacht umsonst gearbeitet und morgen stehe ich mit leeren Händen da. Das, kennt ihr das Gefühl? Kennt ihr das Gefühl, stundenlang, tagelang vielleicht an einer Sache gearbeitet, an einem Projekt und am Ende stehst du mit leeren Händen da, weil es irgendwie futsch ist. Oder du hast viel in eine Sache investiert, vielleicht Geld investiert und am Ende alles verloren, leere Hände. Oder wochenlang intensiv gelernt und gepaukt und in der Prüfung hast du einen Blackout, durchgefallen. Das sind Gefühle. Das ist der Alltag. So haben die sich wahrscheinlich damals auch gefühlt. Aber so ist das Leben. Es gelingt in nicht alles im Leben. Es gibt halt diese deprimierenden Niederlagen. Völlig fertig rudern sie also jetzt nach Hause ans Ufer. Und das Faszinierende, da steht Jesus. Wie lange stand er wohl schon dort am Ufer? Wir wissen es nicht. Er steht am Ufer, aber er weiß Bescheid. Und das finde ich so stark. Das ist ein ganz starkes Bild, was ich in meinen Alltag mitnehmen will. Jesus steht am Ufer meines Lebens. Wenn ich völlig erschöpft und niedergeschlagen die Niederlagen heimfahre, dann steht er am Ufer meines Lebens und erwartet mich. Wenn es nicht geklappt hat, wenn ich gescheitert bin, wenn ich Fehler gemacht habe. Das finde ich so stark. Jesus erscheint eben nicht am Ostermorgen mit diesem Friede mit euch, Wundmale zeigen, alles klar, der Herr sei mit euch. Das auch, aber er erscheint auch im Morgengrauen nach schlaflosen, durchkämpften Nächten und sieht unser bitteres Elend und die leeren Hände. Das ist auch Jesus. Und oft ist es so, dass wir ihn da gar nicht wahrnehmen, so wie die Jünger auch nicht wissen, dass Jesus da ist. Aber er ist da und das finde ich so toll. Und dann fragt er seine Jünger, Kinder, habt ihr nicht irgendwas zu essen? Diese Frage ist sehr liebevoll, nicht provozierend, nicht bloßstellend. Aber sie zieht doch darauf hinaus, dass sie dann doch ihre Niederlage eingestehen müssen. Eigentlich genau genommen ist es sogar eine Bitte. Habt ihr nicht ein bisschen Fisch für mich? Ich würde euch gerne ein bisschen Fisch abkaufen. Und dann müssen sie zugeben, dass sie auf diese Bitte hin nichts zu geben haben. Wir haben nichts. Da gibt es nichts zu beschönigen. Sie versuchen auch gar nicht, die Situation irgendwie schön zu reden, zu erklären. Es ist so, wie es ist. Wir haben nichts. Sie stehen mit leeren Händen da. Und genauso fragt Jesus sie, dass sie nämlich das zugeben sollen. Ja, wir haben leere Hände. Aber nicht vorwurfsvoll. So begegnet uns Jesus. Wir müssen nicht die Helden sein. Bei ihm dürfen wir, ja sollen wir, unsere ganze Niederlage eingestehen. Ja, wo denn sonst? Wo gibt man das sonst zu, dass man verloren hat, dass man versagt hat? Traut man sich doch nicht. Aber bei Jesus, da soll man es tun, dass man sagt, ich habe nichts, wenn du mich fragst. Ich muss nichts schönreden. Und Jesus will ja den Mangel stillen. Aber bevor Jesus den Mangel füllen will, kann, müssen wir zunächst mal eingestehen, wir haben nichts. Unsere leeren Hände zeigen. Und dann gibt er diesen merkwürdigen Auftrag, werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr fangen. Das ist schon rätselhaft. Sie kannten diesen Menschen ja gar nicht. Jesus muss also irgendwie eine ganz geheimnisvolle Ausstrahlung oder Autorität ausgestrahlt haben, dass diese erfahrenen Fischerprofis sich auf so einen verrückten Auftrag einlassen. Warum sollen auf der rechten Seite vom Boot plötzlich Fische sein, wenn auf der anderen Seite und überhaupt im See nichts zu fangen war? Aber sie haben sich darauf eingelassen, auf diesen merkwürdigen Auftrag. Sie warfen das Netz aus und dann heißt es, sie konnten es nicht mehr einholen, weil es so rappelvoll war. Ich habe so gedacht, wenn das immer so einfach wäre. Als meine Predigt weg war, hat Jesus nicht gesagt, drück mal rechte Maus und dann ist sie wieder da. Mit rechten Mausklick war nichts, die war weg. Also so einfach ist es nicht. Rechter Mausklick oder zack, dann ist wieder alles da. Aber was hat Jesus hier gemacht? Wir müssen das begreifen, das Prinzip verstehen, darum geht's. Jesus ist hier in den Berufsalltag der Jünger gekommen. Das wäre so, wie wenn Jesus bei dir in der Firma erscheint. Oder bei dir im Dienstwagen auf der Dienstfahrt plötzlich daneben steht. Oder im Haushalt plötzlich neben dir steht. Nicht wäre, würde, sondern das macht er. Der ist so. So ist er, da ist Jesus. Er ist also bei dir auf der Arbeit. Da, wo du dein alltägliches Geschäft machst. Und dann mischt er sich ein und sagt, mach's doch mal so. Und was er sagt, das klingt schon manchmal verrückt. Warum sollen plötzlich auf der rechten Seite vom Boot Fische sein? Diese Anweisungen von Jesus sind schon manchmal echt herausfordernd, ja zumutend. Sie passen nicht in unseren Berufsalltag. Man kann sagen, ja in der Firma oder in der Schule, da gelten andere Regeln. Da kann man nicht nach der Bibel handeln. Das passt da nicht rein, das sind andere Gesetze. Aber genau darum geht's, dass wir auf die Worte von Jesus hören und achten, auch wenn es absolut verrückt ist, in unserem Berufsleben nach diesen Worten der Bibel, nach diesen Maßstäben der Bibel zu leben. Gott hatte zu Josua, der hatte eine riesige Aufgabe vor sich, hat zu Josua gesagt, betrachte das Buch dieses Gesetzes Tag und Nacht immer wieder, verinnerliche es dir und handle danach, dann wird es dir gelingen. Das ist eine Verheißung. Handle nach dem Wort Gottes, lebe nach dem, was die Bibel sagt und es wird gelingen. Und auch das sagt Jesus hier, befolgt das und es wird gelingen. Probiert es aus. Vielleicht nicht immer so, wie wir es uns wünschen, aber doch so, dass Jesus uns Erfolg verspricht. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voll war es mit Fischen. Und dann sagte der Jünger, der Jesus besonders liebte, nämlich das war dieser Johannes, zu Petrus, es ist der Herr. Und Johannes hat sofort erkannt, hier ist Jesus am Werk. Die anderen haben das noch nicht realisiert, was hier eigentlich passiert ist. Und oft erkennen wir das ja auch nicht. Da gelingt irgendwas, da geht irgendwas gut, wird mir vielleicht auch bewahrt, kenne ich auch. Und erkennen gar nicht, dass hier Jesus am Werk war. Wir merken das oft gar nicht, dass Jesus mitten in unserem Alltag wirkt. Ich habe damals, als die Predigt weg war, einfach gebetet und gesagt, hier, so ist es, so schaut es aus, Jesus, bin mal gespannt, was du jetzt da draus machst. Und dann fühle ich mich irgendwie total gelassen. Ich habe dann den PC runtergefahren, habe mir ein Bier aufgemacht und danach habe ich mich ins Bett gelegt. Denke ich, was soll das jetzt, sich hier ärgern? So ist es. Gut, ich brauchte die Predigt erst am nächsten Abend. Das war so ein kleiner Vorteil. Also ich hatte noch ein bisschen Zeitpuffer am nächsten Tag dann. Aber dann habe ich mich völlig entspannt am nächsten Morgen hingesetzt und habe die Predigt aus dem Kopf runtergeschrieben, am Stück. Und sie war wieder da. Bisschen kürzer, war vielleicht ganz gut so. Aber das Wesentliche war drin. Jesus hat sich schon gekümmert. So kann man den Alltag erleben. Ich glaube, Jesus wirkt viel mehr in unserem Alltag, als wir das Denken wahrnehmen. Und das wünsche ich mir, dass wir das noch viel mehr erkennen, auch damit rechnen, dass er wirklich im Alltag ganz konkret wirkt. Als Petrus das hört, reagiert er völlig überstürzt. So war der Petrus, war so ein Hitzkopf, der irgendwie erst gehandelt und dann nachgedacht hat. Irgendwie krass, zieht sich an, um dann ins Wasser zu springen. Auch komisch. Aber das hatte schon Sinn, weil er wollte Jesus nicht in der Unterwäsche gegenüberstehen. Die haben da also in der Unterwäsche gearbeitet. Da dachte er, nee, so kann ich nicht. Dann springt er also ins Wasser, um bei Jesus zu sein, weil da war doch noch eine Sache ungeklärt, nämlich die Sache mit dieser Verleugnung. Und das wollte er vor den anderen mit Jesus noch klären. Dazu kam es dann nicht, weil die anderen dann früher da waren. Aber Jesus hat das dann auf seine Weise geklärt, nämlich nach dem Frühstück ist er mit Petrus noch mal ein paar Meter gegangen und hat das dann auch geklärt. Als sie dann ankommen, das finde ich auch faszinierend in dieser Geschichte, und aussteigen und ans Ufer treten, sehen sie etwas Wunderbares. Als sie ans Land kamen, sahen sie ein Holzkohlefeuer brennen, darauf brieten Fische und Brot lag dabei. So empfängt Jesus seine Jünger am warmen Kohlefeuer. Fische braten. Knuspriges Fladenbrot liegt daneben. Es duftet nach frisch gegrillten Fisch, frischem Brot. Es ist warm, das Feuer knistert. So empfängt Jesus müde, erfolglose, frustrierte Jünger. Wie wirkt das auf dich, wenn du das so vorstellst? Welches Bild hast du von Jesus? Und passt dieses Bild, was du von Jesus hast, zu diesem Jesus? In dieser Geschichte, wie er sich im Alltag offenbart. Und offenbar sollen wir das wissen, dass Jesus sich so offenbart. passt das zu deinem Bild von Jesus? Jesus hat also keine Andacht vorbereitet, die er dann hält, auch keine Predigt und macht auch keine Belehrung. Er sagt einfach, kommt frühstückt. Es gibt warmes Feuer, gegrillten Fisch, frisches Brot. So offenbart sich Jesus im Alltag. Und das sollen wir wissen, dass Jesus so mit seinen Jüngern umgeht. Und dann bittet er sie um Fische, finde ich auch faszinierend. Sie stehen da mit leeren Händen, tropfnass der Petrus, wie die kleinen Jungs. Aber er gibt ihnen die Würde, dass er sagt, und jetzt bringt ihr auch das, was ihr habt. Verleiht ihnen Würde, ihr habt auch was zu geben. Und dann zieht Petrus das pralle Netz ans Ufer und sie zählen begeistert die Fische, 153 sind es. Gibt Spekulationen, was hat diese Zahl zu bedeuten? Man weiß es nicht, ob es irgendeine Bedeutung hat. Fakt ist, Jesus ist nicht kleinlich. Pralles Netz und vor allem das Netz reißt nicht. Finde ich auch ein schönes Detail. Wie wäre das, wenn die jetzt nach diesem genialen Fang erst noch stundenlang wieder Netz flicken müssen? Sagen, na toll, viele Fische, jetzt müssen wir das Netz hier flicken. Nein, Jesus macht das so, dass wir hinterher keine Probleme haben. Finde ich faszinierend. Er sorgt sich wirklich komplett darum, dass alles gut ist. Und dann will er einfach Gemeinschaft mit uns haben. Kommt, es gibt Frühstück. Er trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen vom Fisch. Frühstück mit Jesus, grillen mit Jesus. So ist Jesus. Er möchte uns Gutes tun, er möchte Zeit mit uns verbringen. Und da ist dann noch dieses Kohlefeuer. Warum hat Jesus auf einem Kohlefeuer gegrillt? Das muss eine Bedeutung haben. Der hätte auch mit Holz am Ufer irgendwie sich ein Feuer zusammensammeln können. Warum hat Jesus ein Kohlefeuer eigentlich da gemacht? Da gibt es nämlich nochmal ein Kohlefeuer im Johannesevangelium. Vielleicht kennt ihr das, diese Geschichte. Im Hof des Hohen Priesters, als Jesus verhaftet wurde in dieser Nacht zum Verhör, hatten sie im Hof vom Hohen Priester ein Kohlefeuer angemacht. Und da standen die Soldaten und Sklaven herum und da stand auch Petrus und hat sich auch gewärmt. Und dann wurde er angegriffen an diesem Kohlefeuer. Du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Und schließlich hat er Jesus dreimal am Kohlefeuer verleugnet. Und jetzt stand er wieder an einem Kohlefeuer. Das, denke ich, hat eine Bedeutung. Aber jetzt stand er mit seinen Freunden bei Jesus. An dem einen Kohlefeuer, da war es warm, aber er ist angegriffen worden. Und dort hat er kläglich versagt, hat geweint hinterher an diesem Kohlefeuer. Und jetzt bei diesem Kohlefeuer, bei Jesus, da war es irgendwie wärmer, anders. Da gab es gegrillten Fisch, Brot, da war Jesus. Und da gehört er hin. Wo gehörst du hin? An welches Kohlefeuer? Jesus lädt dich ein, bei ihm zu sein, bei seinem Kohlefeuer. Er will mit dir Gemeinschaft haben, mitten im Alltag. Das war schon das dritte Mal, heißt es am Schluss, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, nachdem er vom Tod auferstanden war. So schließt diese faszinierende Geschichte. Natürlich hat sich Jesus nicht nur dreimal gezeigt, sondern viel öfter. Es sieht so aus, dass Johannes hier so eine Trilogie bieten möchte. Dreimal, drei Offenbarungen. Die Zahl 3 ist die Zahl der Vollkommenheit. Und vielleicht soll uns diese Trilogie auch irgendwas sagen. Nämlich, das soll reichen. Bei der ersten Erscheinung hat sich Jesus gezeigt mit den Worten, Friede sei mit euch, und er hat seine Wundmale gezeigt und hat von Vergebung gesprochen. Das heißt, Freunde, alles ist gut. Friede, Vergebung, ich habe für euch bezahlt, alles in Ordnung. Bei der zweiten Offenbarung ging es um diesen Thomas, da ging es um Glauben, der nicht glauben konnte und wollte, weil er nicht dabei war. Und dann sagt Jesus, selig ist, wer glaubt und nicht sieht. Da ging es um Glauben, also beim ersten Mal um Friede, was er für uns getan hat, beim zweiten Mal um Glauben und beim dritten Mal ging es jetzt um den Alltag. Und damit ist eigentlich das Wesentliche erzählt, Trilogie, damit ist fertig. Jesus gibt uns Frieden, hat uns mit Gott versöhnt, Freunde, Frieden, alles in Ordnung. Er weckt den Glauben in uns und er möchte, dass wir im Alltag mit ihm leben. Amen.